Aus Buddha steht Kopf von Song San. Der Mond des klaren Geistes. Eines Abends nach dem Dharma-Vortrag im Zen-Zentrum in Providence fragte ein Zen-Schüler Daisuan Sanim, wie kann ich über das bloße Aufsagen der Frage, was bin ich, hinaus gelangen? Daisuan Sanim erklärte, du möchtest, dass sich diese Frage entwickelt. Dieser Geist ist nicht gut. Das ist abhängiges Denken. Du musst dieses Denken abschneiden und einfach nur fleißig üben. Es ist nicht wichtig für diese Frage, dass sie sich entwickelt. Was wichtig ist, ist ein einziger Moment des klaren Geistes. Der klare Geist liegt vor dem Denken. Wenn du diesen Geist erfährst, dann hast du schon Erleuchtung erlangt. Machst du diese Erfahrung nur für eine kurze Zeit und ist es nur für einen Moment, das ist Erleuchtung. Auch wenn du sonst ständig denkst, brauchst du dir über dieses Denken keine Sorgen zu machen. Das ist eben dein Karma. Du darfst nicht an diesem Denken festhalten. Du darfst es nicht zwingen, aufzuhören. Du darfst den klaren Geist nicht zwingen, sich zu entwickeln. Er wird sich von selbst entwickeln, während sich dein Karma nach und nach auflöst. Der klare Geist ist wie der Vollmond am Himmel. Manchmal kommen Wolken und bedecken ihn, aber der Mond dahinter ist immer da. Ziehen die Wolken vorbei, scheint der Mond wieder hell. Deshalb brauchst du dich nicht um den klaren Geist zu kümmern. Er ist immer da. Kommt das Denken, so steckt der klare Geist dahinter. Geht das Denken, ist nur noch der klare Geist da. Das Denken kommt und geht. Du darfst weder am Kommen noch am Gehen festhalten. Setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Der Mond des klaren Geistes. Ich sagte gestern schon, der Mond wird oft benutzt als Symbol für den reinen, unbefleckten Geist. Der Schüler fragt, wie kann ich über das bloße Aufsagen der Frage, was bin ich, hinausgelangen? Was bin ich? Das ist die Variante, die man im koreanischen Zen sehr oft benutzt, als Übung, als Koan. Also, statt wie Ramana Maharshi zu fragen, wer bin ich, fragt man in Korea, was bin ich? Aber der Hintergrund ist genau der gleiche. Die Methode ist genau die gleiche. Man stellt sich immer weiter diese Frage und benutzt sie, um ein Loch durch das Denken zu bohren. Wenn man Was bin ich übt oder Wer bin ich oder irgendein Koan, dann geht es uns meistens so wie dem Schüler. Wie kann ich über das bloße Aufsagen der Frage hinaus gelangen? Wenn wir anfangen mit Koans zu üben, dann kriegen wir irgendeine Frage gestellt und dann wollen wir gerne wissen, wie wir zu einem Ergebnis kommen. Meistens gehen wir dann unseren ganz normalen Weg. Wir nehmen die Frage und fangen an, sie zu analysieren, einzuordnen, Beziehungen aufzubauen, kategorisieren. Wenn wir irgendwelche Lücken finden, dann fügen wir noch ein paar Erklärungen ein. Und dann, wenn wir das lange genug gemacht haben, haben wir eine Antwort. Und wir verhandeln mit uns selbst so lange, bis wir das Gefühl haben, die Geschichte habe ich jetzt oft genug erzählt, so ähnlich wie bevor man zu einem Vorstellungsgespräch geht oder so. Am besten wiederholt man das, was man da bei dem Vorstellungsgespräch erzählen will, das Bild, was man da vermitteln will, ein paar Mal. Oder wenn man ein Verkaufsgespräch führt oder was auch immer. Das erste Mal ist das alles noch ein bisschen stockend. Wenn man das Ganze 10-mal wiederholt hat, dann merkt man, okay, komme ich mit klar, kann ich vertreten, kommt irgendwie überzeugend rüber. Das probieren wir. Also wir handeln das so lange mit uns selbst aus, bis es uns selbst überzeugt. Uns vorstellen könnten, ja, das klingt irgendwie plausibel. Das nehme ich mal als Antwort. Und das präsentieren wir dann der Lehrerin oder dem Lehrer. Und weil wir ganz viel Energie da reingesteckt haben, hoffen wir, dass das jetzt auch belohnt wird, diese Mühen, die wir auf uns genommen haben. Diese tiefen Gedanken, die wir uns gemacht haben. Sehr scharfsinnig. Wir stecken sehr viel geistige Energie da rein. Also wäre ja schön als Belohnung, zumindest als Feedback zu kriegen, das ist vielleicht nicht richtig, aber das war schon ziemlich gut. Aber das passiert nicht im Zen. Das Gegenteil passiert. Wenn man mit sowas kommt, kriegt man meistens nur ein Kopfschütteln oder nee, das war's nicht oder nur ein Klingeln oder vielleicht eine mitfühlende Bemerkung, na, du steckst aber ganz schön tief drin oder irgendwie sowas, aber keine Anerkennung. Dass wir solche Wege benutzen, ist vollkommen natürlich. Dagegen ist gar nichts einzuwenden. Wie gesagt, in einem Vorstellungsgespräch oder wenn man ein Verkaufsgespräch führen will, dann ist das gut, sich so vorzubereiten. Sich die Situation immer wieder vor Augen zu halten, zu überlegen, was könnte ich da sagen? Gibt es da irgendwelche Lücken in meiner Argumentation? Was kann ich da einbauen? Gar nicht schlecht. Aber bei Koans geht es um etwas anderes. Da geht es nicht darum, uns zu verkaufen, unsere geistige Leistung zu verkaufen, sondern zu versuchen, den Mond des klaren Geistes freizulegen. Song San sagt, du möchtest, dass sich diese Frage entwickelt. Dieser Geist ist nicht gut, das ist abhängiges Denken. Du musst dieses Denken abschneiden und einfach nur fleißig üben. Obwohl wir das wissen, wenn wir ein paar Korns bearbeitet haben, springt unser Geist immer wieder in diesen Modus zurück. Wir haben schon ein paar Mal mitgekriegt, dass es eigentlich gar nicht darum geht, irgendetwas zu erklären oder irgendetwas darzustellen, was nicht da ist, irgendetwas hinzuzufügen. Wenn man einige Koans gemacht hat, hat man ein Gefühl dafür oder hat es zumindest mal erlebt, dass das nicht der Weg ist. Aber unser Geist funktioniert so, dass er auch immer wieder in diese Sachen zurückspringt. Und wenn wir dann mal einen Koan gelöst haben, ist es meistens so, dass wir das, was uns dahin gebracht hat, vergessen. Sofort. Innerhalb einer Viertelstunde oder weniger Stunden. Das, was uns dahin bringt, einen Koan zu lösen, ist der Wegfall unserer normalen Funktionsweise unseres Geistes. Das abhängige Denken. Das heißt, diese Maschine in uns, die programmiert ist, auf jede Frage plausible Antworten zu finden, fällt einmal aus. Als ich meine ersten Koans gemacht habe, war das für mich unglaublich schwer, weil ich so ein der Logik verhafteter, rationaler Mensch bin. Und da ging es mir jetzt bestimmt nicht anders als euch, oder den meisten Menschen, dass ich mich dann gefragt habe bei Koans, wenn ich irgendetwas gefragt wurde, warum hebt XY den Finger? Was soll ich das wissen? Ich war nicht dabei. Keine Ahnung. Keine Ahnung wäre eigentlich schon ganz gut. Meistens kommt natürlich sofort, der will ihn auf das Hier und Jetzt hinweisen, deswegen hebt er den Finger. Hier und Jetzt, ja. Das ist unser abhängiges Denken. Wir kriegen eine Frage gestellt, die wir nicht beantworten können. Und die Maschine läuft sofort los. Wir brauchen Antworten. Abteilung 1 und 2, ich möchte Ihre Vorschläge in einer Viertelstunde. Und dann kriegt man ganz viele Zettel reingeworfen und guckt die sich an und geht die durch. Ja, das ist schwach. Aber das hier, das könnte etwas werden. Ja, und das hier, das klingt nicht schlecht. Vielleicht nehmen wir das. Dann nehmen wir diese beiden Antworten, die wir da gekriegt haben von unseren zwei verschiedenen Abteilungen unseres Geistes. Oder 5 oder 6. Und irgendjemand schreibt das zusammen. Und dann haben wir eine Geschichte, die zu dem Koan passt, zu der Frage, die die Frage auflöst. Denken wir. Die gehen wir dann nochmal durch. Jemand schreibt die nochmal schön auf. Und die bringen wir dann wieder mit zum Doxan. Und lesen die vor quasi. Das ist abhängiges Denken. Also, das ist die normale Tätigkeit unseres Geistes. Und das ist, wie gesagt, nicht schlimm. Das ist der Weg, wie wir die Lösung auf die meisten Probleme finden. Wenn in unserem Geist ein Problem auftaucht oder eine Frage, dann ist es meistens so, dass sofort Gedanken entstehen, wie wir das gerade biegen könnten. Und zum Beispiel, ich habe Hunger. Wenn ich Hunger habe und allein bin und keine Mahlzeit in Sicht ist, dann fängt mein Geist an, Gedanken zu produzieren und Wege zu finden zu einer Lösung. Wie kommen wir an was zu essen? Wir essen einfach nichts, das ist keine Option. Solche Gedanken bringen nichts oder nur ganz kurz, sondern ich könnte zum Bäcker gehen und mir ein Brötchen kaufen oder ich könnte den Pizzadienst anrufen oder ich könnte mein Müsli machen und so weiter und so fort. Alles Lösungen, die unser Geist produziert. Und für die Frage, was kann ich dagegen tun, dass ich Hunger habe? Hervorragend. No problem. Gut. Frei. Aber wenn wir den Mond des klaren Geistes finden wollen, funktioniert dieser Mechanismus überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Sondern es führt dazu, dass unser Geist, sobald wir mit einer unlösbaren Situation konfrontiert werden, ständig zugemüllt wird mit irgendwelchen Gedankenkonstrukten, Vorschlägen, Konzepten, in dem Versuch, damit irgendwie dieses Loch, was das Problem in unseren Geist reißt, zu füllen. Und das führt natürlich dazu, dass dieses Denken nie aufhört. Doxan hat eigentlich den Sinn, nicht euch zu erklären, wie irgendetwas geht, das schon gar nicht, oder euch etwas beizubringen, sondern eigentlich dafür zu sorgen, dass ihr mit dem abhängigen Denken, mit der gewöhnlichen Arbeitsweise des Geistes, mit dem Kopf gegen die Wand schlagt. Ein Lehrer oder eine Lehrerin ist eigentlich umso besser, je härter der Schlag ist. Immer vorausgesetzt, ihr überlebt den Schlag und werft deswegen nicht alles hin. Also, letztendlich euch dahin zu führen, dass ihr mit dem abhängigen Denken eine Niederlage erleidet. Dass ihr enttäuscht werdet. Das gehört dazu. Ist das ein angenehmes Gefühl? Wir werden alle ungern enttäuscht. Und wir werden alle gern bestätigt. Und wir identifizieren uns so stark mit unserem abhängigen Denken, dass wir denken, das bin ich. Und wenn jemand das ablehnt, was ich mir da zusammengebastelt habe, dann fühle ich mich persönlich beeinträchtigt. Meistens. Das heißt, das fühlt sich erstmal unangenehm an. Und das ist leider nicht zu vermeiden. Das kann man ein bisschen dosieren, aber es liegt in der Natur der Sache, dass wir uns mit unserem abhängigen Denken identifizieren und es nicht loslassen wollen. Und letztendlich ist das, was ich da als Geschichte von mir gebe, etwas, womit ich mich identifiziere, das bin ich. Meine Antwort, schlau. Das abhängige Denken abschneiden. Wie funktioniert das? Einfach nur fleißig üben. Wie übt man denn einfach nur fleißig? Da scheint erstmal nicht viel Hilfe in diesem Satz zu sein. Du muss dieses Denken abschneiden und einfach nur fleißig üben. Denn, was ich ja sonst vorher gemacht habe, wenn ich mir diese ganzen Geschichten ausgedacht habe, das war doch total fleißig. Es ist auch super anstrengend, sich diese ganzen Erklärungen auszudenken. Dann hat man sich richtig schön was zurechtgelegt, bringt das mit, Stunden oder Sitzrunden damit verbracht, das zu feilen, stimmig zu machen, Widersprüche auszubügeln, kommt man damit an. Und nach 2 Minuten ist es weg. Falsch. Nö, das war's nicht. Blöd. Unglaublich viel Energie. Ich war doch fleißig. Ich habe doch fleißig geübt. Also muss ich das halt nochmal machen. Eigentlich habe ich alles richtig gemacht. Bloß die Erklärung war falsch. Ich muss eine andere Erklärung finden. Eine andere Geschichte. Okay. Man hat hier ja mal ein bisschen Zeit. Zwischen den Doxans kann man sich eine andere Geschichte ausdenken. Die erste war falsch, also muss es eine andere Geschichte sein. Es muss um irgendwas anderes gehen. Und besonders hilfreich ist, wenn diese Geschichte auch eine Bedeutung hat. Wenn ihr etwas transportiert. Irgendein wichtiges Konzept. Eins sein. In der Gegenwart bleiben. Ohne Zweifel sein. Es selber machen. All diese Konzepte, die wir darüber haben, was richtige oder was falsche Übung ist. Wenn das irgendwie noch zu der Geschichte passt, umso besser. Dann kommen wir mit der nächsten Geschichte und haben wieder die gleiche Erfahrung. Frustrierend, enttäuschend, blöd. Gefällt uns nicht. Hat mir auf jeden Fall nicht gefallen. Eigentlich ist es ein Geschenk. Aber es ist die Sorte von Geschenken, die man nicht gerne annimmt. Ich zumindest nicht. Also eigentlich möchte man ja Sachen richtig machen. Alles verstanden haben und nicht dauernd mitkriegen, dass man total falsch liegt. Einfach nur fleißig üben. Das entscheidende Wort in dem Satz ist nicht fleißig, sondern einfach. Was uns mit der Zeit klar werden kann, ist, Korans sind einfach. Koranlösungen sind einfach. Wenn meine Koranlösung kompliziert ist, ist sie falsch. Ist sie immer falsch. Warum ist das so? Wir bauen komplizierte Sachen, um Sachen auszugleichen. Also, hier so eine Wand habe wie die hier, das nicht besonders glatt ist, und ich will eine glatte, schöne Fläche erzeugen, muss ich sehr viel Aufwand betreiben, um das glatt zu machen. Muss ich da irgendwelche Unterlegscheiben dazwischen machen? Also man fragt sich zum Beispiel, ob da oben die Aufhängung, wo der Buddha drauf hängt, ob die nicht klappert. Die kann eigentlich nicht flach anliegen an dieser Wand. Ziemlich schwer vorstellbar. Weiß es nicht. Also, um etwas gerade zu machen, was in sich nicht stimmig ist, muss ich sehr viel Aufwand betreiben. Wenn eine Fläche schon glatt ist, brauche ich das nicht. Unser Gefühl ist, meistens, dass etwas nicht stimmt mit der Einfachheit. Wenn wir vor der Koranfrage stehen, haben wir das Gefühl, wir müssen sie mit einem komplizierten Konstrukt irgendwie aus der Welt schaffen. Was bin ich? Das ist ja auch mal eine wirklich komplizierte Frage. Wer bin ich? Folge ich dem Weg meines abhängigen Denkens? Dann entsteht aus diesen drei Wörtern ein ganzer Wald von Verästelungen. Also die erste Frage ist, was ist mit ich gemeint? Die zweite Frage, was ist mit sein gemeint? Dritte Frage ist, was ist mit was gemeint? Gibt es ein anderes Objekt? Ist es etwas Belebtes? Ist es etwas Neutrales? Ist das überhaupt irgendetwas, was ich in Begriffe fassen kann? Wenn ja, welche? Was bin ich jetzt? Bin ich nur jetzt? War ich schon in der Vergangenheit? Das, was in der Vergangenheit war, ist das Gleiche, das ich jetzt bin? In der Zukunft wird es das Gleiche sein? Was ich hier bin, bin ich das auch woanders? Und so weiter und so fort. Die ganze große Welt kann ich in diese Frage einbauen. Ich könnte wahrscheinlich so viele Bücher schreiben mit so vielen Seiten wie der komplette buddhistische Kanon, nur über diese Frage. Und trotzdem würde das nicht dazu führen, dass mein abhängiges Denken aufhört. Ganz im Gegenteil, ich würde diese ganzen Bücher mit meinem abhängigen Denken füllen. In gewisser Hinsicht könnte man sagen, 99% des buddhistischen Kanons bestehen genau daraus, aus abhängigem Denken, was sich Leute über Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende in Bezug auf den Buddhismus zurechtgelegt haben. Und so entstehen dann auch diese ganzen Theorien, diese Strömungen, zum Beispiel Madhyamika, Yogacara, Theravada, einfach weil Leute sich damit beschäftigen, wie Erklärungen denn jetzt zusammenpassen, wie sie widerspruchsfrei werden. Das ist auch nicht verkehrt, aber für die ursprüngliche Frage, die der Buddha eigentlich aufwirft, wie kannst du frei werden, helfen sie nur sehr bedingt. Kann sie teilweise benutzen, aber sie sind größtenteils immer noch abhängiges Denken. Du musst dieses Denken abschneiden und einfach nur fleißig üben. Das heißt, du musst die ganzen buddhistischen Sutras, den ganzen buddhistischen Kanon abschneiden und einfach nur fleißig üben. Einfach. Einfach heißt, lass Sachen weg. Lass den ganzen Scheiß weg. Wenn dein Geist vor einem unlösbaren Problem steht und ein großes Fragezeichen ist, versuch nicht, diese Frage sofort mit Antworten zuzuschütten. Wenn du versuchst, dir zum Beispiel bei einer existenziellen Frage wie was bin ich, Hilfe zu suchen, von jemandem, der darüber schon mal nachgedacht hat, was wird dir das bringen? Du wirst das abhängige Denken von jemand anders übernehmen. Das ist noch schlimmer als das eigene, weil es auch noch eine Autorität hat. Und das ist auch immer die Gefahr, wenn wir es mit spirituellen Führern oder Lehrern wie mir oder Buddhas zu tun haben. Die haben eine bestimmte Autorität für uns. Und es kann passieren, dass unser abhängiges Denken sagt, aber der Buddha hat gesagt. Wir können das, was der Buddha gesagt hat, oder was ich vielleicht sage, benutzen und daraufhin prüfen, ob es für uns selbst hilfreich ist. Aber meistens ist es nicht so, dass uns das dazu führt, vom abhängigen Denken frei zu werden. Vom abhängigen Denken frei werden funktioniert durch einfaches, fleißiges Üben. Warum ist "Was bin ich" so eine gute Methode? Warum ist "Wer bin ich" so eine gute Methode? Warum ist "Mu" so eine gute Methode? Weil das Fragen sind, die nicht beantwortet werden können. Die Frage "Was ist Mu" kann eigentlich nicht so beantwortet werden, wie wir normalerweise Dinge beantworten. Also wenn ich die Frage gestellt kriege, was ist das hier, dann sage ich, das ist ein Unterteil von einem Altar. Frage erledigt. Wenn ich frage, was bin ich, kann ich irgendwelche Antworten geben. Aber ich kann doch immer wieder feststellen, diese Antwort ist nicht befriedigend, ist nicht letztgültig. Was bin ich? Wer bin ich? Was ist Mu? Zwingt uns immer wieder unser abhängiges Denken zurückzulassen und zurückzukehren zum einfachen Üben. Einfach fleißig üben heißt, sich dieser Frage aussetzen. Geh in die Frage hinein. Es ist nicht wichtig für diese Frage, dass sie sich entwickelt, sagt Songsan. Das ist dann immer der Punkt, wo wir denken, wir machen irgendwas verkehrt. Muss doch jetzt irgendwas passieren. Ich mache das doch jetzt schon eine ganze Weile. Warum kommt hier keine Antwort? Was ist hier los? Das ist irgendwie falsch, wenn das hier nicht vorangeht. Das ist abhängiges Denken. Was wichtig ist, ist ein einziger Moment des klaren Geistes. Der klare Geist liegt vor dem Denken. Vor dem Denken heißt, der klare Geist wird nicht dadurch erreicht, dass ich das Denken beiseite schiebe, sondern dass ich den Punkt erreiche, bevor das Denken entsteht. Wenn wir uns ganz der Suche hingeben, rezitieren wir jeden Tag aus dem Hakuin Zazen Wasan, da steckt eigentlich alles drin, worum es geht. Sich ganz der Suche hingeben. Nicht den Antworten. Das denken wir immer. Wir denken immer, wenn wir suchen, heißt das, wir müssen Antworten finden. Die Antworten sind eigentlich unwichtig. Die Antworten sind eigentlich immer nur dazu da, damit wir damit die Frage, die in uns ist, zu decken. Auch Koan-Antworten sind teilweise hilfreich vielleicht, aber oft denken wir, wir könnten sie jetzt einpacken und mitnehmen. Und das ist genau das, was uns dann beim nächsten Koan wieder hemmt, weil dann benutzen wir das Ergebnis, die Lösung, die wir beim letzten Koan gefunden haben, und bauen uns daraus wieder eine Erklärung. Versuchen das beim nächsten Chor mit der gleichen Lösung und komischerweise funktioniert das nicht. Raphael hat mal gesagt, das Problem sind nicht die Koans, die man nicht löst, sondern die Koans, die man löst. In einem Vortrag habe ich ihn dann später gefragt, was er damit meint. Weil bei mir war das umgekehrt. Also diese Koans, die ich nicht lösen konnte. Und das war dann halt jedes neue Koan, Ewigkeiten. Das war echt scheiße. Dagegen, wenn man endlich mal ein Koan sofort lösen konnte. Das war doch klasse. Super. Wieso, sagt Raphael, die Koans, die man nicht lösen kann, sind nicht das Problem, sondern die Koans, die man lösen kann, sind das Problem. Weil es überhaupt nicht auf die Lösung ankommt. Es kommt gar nicht auf die Antworten an. Das ist nicht das Wichtige. Euch ist es vielleicht auch so gegangen. Den meisten geht es so, dass man bei irgendwelchen Koans die Frage gestellt kriegt, irgendeine Antwort gibt. So, ohne lange nachzudenken. Und der Lehrer, die Lehrerin sagt, ja gut, das nächste. Wenn man dann später darüber nachdenkt, was man geantwortet hat, dann fängt das Problem an. Wieso war das denn jetzt richtig? Was war daran richtig? Die Sachen, bei denen ich keine Lösung gefunden habe, da kann ich mir diese Frage nicht stellen. Aber in dem Moment, wenn ich eine richtige Antwort gegeben habe, auch noch eine über die, wo ich nicht lange dran gearbeitet habe, sondern die einfach so gekommen ist, wie ein Blatt, was sich vom Baum löst, von selbst runterfällt, das führt wieder dazu, dass wir eine Erklärung brauchen. Warum war das eigentlich richtig? Die Koans, die wir nicht lösen können, die als Fragezeichen offen bleiben, die sind die, die uns helfen, weiterzumachen, weiterzubohren. Auch die richtigen Koan-Antworten werden von uns sofort benutzt, um daraus einen Teppich zu knüpfen, mit dem wir die Löcher in unseren Geist flicken. Die Koans, die wir nicht beantworten können, die Fragen, die offen bleiben, die Dinge, die nie bestätigt werden, wo dir nie jemand sagt, ja, das war jetzt die richtige Lösung, die nagen an dir. Und die wecken in dir Zweifel. Zweifel nicht in dem Sinne, dass ihr euch ständig hinterfragt, ob ihr es wert seid, zu leben. Also keine emotionalen Selbstzweifel, sondern Zweifel in dem Sinne, dass ihr ständig in Frage stellt, womit ihr euch identifiziert, was ihr für Wahrheit haltet. Ob ihr es wirklich schon wisst, ob ihr euch wirklich hinstellen könnt oder hinsetzen und irgendetwas mit Bestimmtheit sagen könnt. Alles, was ihr mit Bestimmtheit sagen könnt, auch das, was ich jetzt gerade sage, ist logisch abhängiges Denken. Wenn ihr in den Bereich vor dem abhängigen Denken kommen wollt, müsst ihr bei der Frage bleiben. Und ihr müsst einen suchenden Geist entwickeln. Natürlich freuen wir uns darüber, wenn unsere Fragen sich auflösen. Und ganz sicher geht es auch darum, zu lernen, meinen Geist dahin zu bringen, dass er sich nicht verfängt in Fragen, sondern dass er sie auflösen kann. Das ist das Zeichen für Freiheit, wenn mein Geist das kann. Aber wenn ich eine Ecke finde, einen Haken, wo das nicht so ist, dann sollte ich nicht versuchen, sofort ein Kaugummi darüber zu kleben, damit ich mich nicht verletze, sondern ich sollte das benutzen. Ich sollte dankbar sein dafür, dass dieser Haken mir zeigt, ich bin da noch nicht frei. Das ist das, woran ich arbeiten muss. Das ist das, wo ich suchen muss. Fleißig üben heißt, diese Haken nicht versuchen loszuwerden, sondern sie benutzen und euch ganz auf sie einzulassen. Zu 100%. Ein einziger Moment des klaren Geistes. Dieser Moment des klaren Geistes tritt dann ein, wenn die Lösungsfindungsmaschine ausfällt. Auch wenn du sonst ständig denkst, sagt Sung-san, brauchst du dir über dieses Denken keine Sorgen zu machen. Das ist eben dein Karma. Du darfst nicht an diesem Denken festhalten. Auch ein wichtiger Punkt. Also sich vorzustellen, Freiheit vom Denken bestünde darin, dass das Denken komplett weg ist, ist schwierig. Einfach schon deshalb, weil wir in unserem normalen Leben das Denken dauernd brauchen und es nützlich ist. Und das würde ja bedeuten, in solchen Momenten kann ich nicht frei sein. Das Entscheidende ist nicht an diesem Denken festzuhalten. Du darfst es nicht zwingen aufzuhören, sagt Song-san. Also zu versuchen, den Geist zu zwingen, mit dem Denken aufzuhören, ist auch wieder unfrei. Du darfst den klaren Geist nicht zwingen, sich zu entwickeln. Er wird sich von selbst entwickeln, während sich dein Karma nach und nach auflöst. Das ist auch eine sehr wichtige Erfahrung. So wie wir sozialisiert sind im Westen, unsere Buddhismus-Sicht ist sehr stark von Hermann Hesse und Siddhartha geprägt. Theravada. Ganz starke Betonung von, du musst es selbst machen. Du musst selbst den Weg des Buddha gehen. Niemand anders für dich kann das tun. So. Nichts Falsches dran, aber es ist einseitig. Insbesondere benutzen wir das immer als Gegensatz zu den blöden Christen. Während wir durch eigene Kraft, durch eigene Arbeit an uns selbst zur Befreiung kommen, müssen die blöden Christen auf diese Gnade warten. Von niemand anders, von Gott. Es ist ja sehr unbefriedigend. Dahinter, dass sich dieses Denken so verfestigt hat bei uns, steckt natürlich, da ist ein großer Teil Egoismus drin. Der Glaube, ich könnte mich allein befreien, ist auch ein bisschen größenwahnsinnig. Dahinter steckt der Wunsch des Ego, unabhängig zu sein. Ich will nicht von einem blöden Gott abhängig sein, dass der immer mal sagt, jetzt. Aber wenn wir suchen, den klaren Geist suchen und uns dieser Suche hingeben, dann ist das Erleben genau das Gleiche. Er sagt, du darfst den klaren Geist nicht zwingen, sich zu entwickeln. Ich sage, du kannst es auch nicht. Keine Chance. Mit deiner Frage musst du da sitzen und warten. Das ist der Teil, den du tust. Aber du kannst nichts erzwingen. Du kannst nicht erzwingen, dass da eine Antwort kommt.
Du musst sogar lernen, damit aufzuhören. Das ist genau der Grund, warum diese Maschine immer weiterläuft. Weil wir versuchen, als Herrscher unserer Welt, unserer Geisteswelt zu agieren und uns einbilden, wir könnten Antworten erzwingen. Deswegen müssen wir auch laufend welche produzieren. Festzustellen, dass das nicht geht, dass das nicht funktioniert, dass wir nur die Voraussetzungen schaffen können, damit Antworten sich einstellen. Also so etwas Ähnliches wie auf Gnade warten, ist letztlich die Voraussetzung dafür, dass ich das abhängige Denken loslassen kann. Das abhängige Denken basiert letztlich darauf, dass ich als ich versuche, Lösungen zu finden. Das abhängige Denken loslassen bedeutet, das kleine Ich aufgeben und Vertrauen darauf zu haben, dass die Antwort schon irgendwann kommen wird, ohne dass ich beeinflussen kann, in welcher Geschwindigkeit und wie. Das heißt nicht, dass ich mich nicht anstrengen muss. Ich muss wirklich alles tun, damit diese Antwort kommen kann. Aber diese Anstrengung besteht nicht darin, dass ich die Antwort selbst herbeizwingen kann, sondern die Antwort besteht darin, in dieser Suche drin zu bleiben, ihr nicht auszuweichen, den unangenehmen Gefühlen, die es macht, dass ich da so ein Loch in meinem Geist habe, nicht auszuweichen und mich vollständig darauf einzulassen. Das ist das, was man mit Was bin ich übt. Das ist, was man mit allen Koans übt. Das ist auch das, was wir bei Sessions eigentlich üben. Sich auf alles einzulassen, was hier passiert, 100%. Und dabei vielleicht auch festzustellen, dass unser abhängiger Geist von Zeit zu Zeit anspringt und uns irgendwie erzählt, wie es anders laufen sollte. Kann er tun. Aber wichtig ist für uns zu wissen, wenn er sich meldet, das ist nicht die Lösung, sondern das ist die Fortsetzung des Problems. Also, es geht nicht darum, das Problem loszuwerden, indem man es irgendwie zuklebt oder nicht mehr spürt, sondern es geht darum, so weit sich auf das Problem einzulassen, dass man mit ihm vollkommen eins wird. Bei Koans, bei Sessions und auch bei allen anderen existenziellen Problemen, denen man begegnen könnte. Wenn ein Fragezeichen in eurem Geist ist, dann prüft, ob es nicht eher ein Geschenk ist, als es sofort zuzuschütten. In diesem Sinne wünsche ich euch weiter eine einfache, fleißige Übung für den Rest des Sessions. Hi, vielen Dank.